Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Berlin-Kultur-Podcast. Dies ist nun schon die 48. Ausgabe. Mein Name ist Marc Lepuna und in diesem Podcast dreht sich alles um Berliner Geschichte und das Berliner Kulturleben. Und sehr gerne mache ich diese Podcast-Folgen mit Gästen, damit man nicht nur meine Stimme hören muss. Und auch heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und das ist Paul Perschke. Weil heute geht es nämlich um die Geschichte des Ernst-Thälmann-Parks. Der wird nämlich in diesem Jahr 35 Jahre alt. Und aus diesem Anlass habe ich mir Paul eingeladen, weil Paul eine Ausstellung zum Thema konzipiert hat, zum Ernst-Thälmann-Park vom Beginn bis heute. Einmal ein Ritt durch die Geschichte. Schön, dass du da bist, Paul.
Freut mich auch, hallo.
Und vielleicht fangen wir am Anfang mit der Frage an, wie bist du denn zu diesem Projekt gekommen?
Ja, da kann ich ein klein bisschen ausholen. Also ich habe die letzten Jahre den Master in historischer Urbanistik gemacht, also Stadtgeschichte auf Deutsch.
Wo studiert man das?
Und das studiert man an der TU tatsächlich, eines der wenigen geisteswissenschaftlichen Fächer an der TU. Und während dieses Studiums eigentlich tatsächlich parallel zur Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit habe ich angefangen, im Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner zu arbeiten als studentischer Mitarbeiter. Und an dieses Institut ist eine historische Forschungsstelle angeschlossen und an diese Forschungsstelle ist ein Archiv angeschlossen, was sich mit Bau- und Planungsgeschichte der DDR beschäftigt. Und dann hat sich das quasi gegenseitig befruchtet. Meine Arbeit dort und meine Suche nach dem Masterarbeitsthema haben sich befruchtet und letztendlich ist es dann auf tatsächlich das Thema der Ernst-Thälmann-Park, also die Siedlung hier in Prenzlauer Berg, hinausgelaufen. Ich habe dazu in dem Archiv ganz viel gefunden und wurde auch da ganz gut unterstützt und habe mich natürlich in vielen anderen Archiven noch weiter schlau gemacht. Und jetzt mit dem Abschluss der Masterarbeit hat sich ergeben, dass das Leibniz-Institut bzw. das Archiv zusammen mit der Stiftung Neue Kultur und noch einigen anderen Partnern eben eine Ausstellung zum Ernst-Thälmann-Park plant oder machen möchte, die dann im Zeiss Großplanetarium hier an der Prenzlauer Allee ausgestellt oder aufgebaut werden sollte. Und da habe ich mich angeboten, meine Expertise, die ich jetzt aus der Masterarbeit, aus wirklich fast 2 Jahren Recherchearbeit, damit einfließen zu lassen, eventuell die Texte zu schreiben und auch Abbildungen rauszusuchen. Ich hatte eben allerlei schon auf dem Schirm und dann bin ich da mehr oder weniger reingerutscht. Und habe dann tatsächlich, man kann schon sagen, die Ausstellung konzipiert, die Texte geschrieben, zusammen mit meinem Kollegen aus dem Archiv, Kai Drewes, der natürlich da in Koproduktion nochmal drauf geschaut hat. Wir mussten aufgrund des wenigen Platzes, den wir hatten, auch ziemlich zusammenstreichen. Da war Herr Drewes mir eine sehr große Hilfe. Es fiel mir ziemlich schwer, mich da kurz zu halten. Ja, und so kam es eben, dass ich äquivalent zu meiner Masterarbeit eben diese Ausstellung mit konzipieren konnte und da eben meine Ergebnisse so ein bisschen mit einfließen lassen konnte.
Jetzt ist es ja so, dass diese Ausstellung nie das Publikum gesehen hat oder das Publikum nie die Ausstellung so. Ja. Ich hatte die Chance aufgrund meiner guten Kontakte zum Chef des Planetariums, dass ich mir dann sie immerhin auch in echt habe anschauen können. Aber das Tolle ist, dass ihr, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann Corona-bedingt eine Notlösung war. Ich finde es auf jeden Fall eine total super Lösung, dass ihr das Ganze ja auch ins Netz gestellt habt. Also es gibt eine Webseite, die heißt thälmann-park.berlin, Thälmann mit AE, also für alle, die jetzt zum Hören parallel mitschauen wollen. Die Idee ist tatsächlich, dass wir uns jetzt ein bisschen chronologisch durch die Ausstellung bewegen. Es ist die Geschichte des Thälmann-Parks auf mehreren Bannern gewesen. Im Foyer des Planetariums hing die so von der Decke runter. Und das war sehr eindrücklich, weil auch wirklich sehr, sehr spannende Fotos waren. Und ich würde durchaus sagen, dass ich mich ganz gut im Thälmann-Park auskenne und auch in der Geschichte des Thälmann-Parks. Und trotzdem waren da für mich viele Exponate oder Bilder, die ich noch nie gesehen hatte und auch Pläne. Und vor allem gab es für mich auch wirklich viele Neuerungen, so, aber da kommen wir vielleicht dann im Gespräch eher auch drauf, wo ich dann wirklich sehr, sehr, sehr erstaunt war. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Wir sind im Thälmann-Park, also wir steigen mal direkt in die Geschichte ein. Mhm. Wir sitzen jetzt hier in der WARB, das ist eine Kultureinrichtung im Ernst-Thälmann-Park, direkt am anderen Ende von der Stelle, wo das Planetarium ist, also wo die Ausstellung gewesen wäre. Über die WARB oder die Kultureinrichtung kommen wir natürlich dann zu gegebener Zeit auch kurz zu sprechen. Wir fangen aber mal ganz vorne an, weil das Gelände war ja nicht immer ein Wohnpark, das was es jetzt ist, oder eine Neubausiedlung, sondern früher stand hier die 4. Städtische Gasanstalt. Mhm. Was weißt du darüber?
Ja, die vierte städtische Gasanstalt, die bestand tatsächlich bis zu ihrer Schließung 1981 über 100 Jahre hier an dem Standort. Und damals, als ja, die Anstalt eröffnet wurde, lag sie noch weit außerhalb der Stadttore. Und ja, eigentlich erst so mit dem Stadtwachstum im 19. Jahrhundert und mit dem Aufkommen der Mietskasernen und den stetigen Stadterweiterungen lag diese Gasanstalt, die im gleichen Stil auch immer größer und erweitert wurde, lag die auf einmal mitten in diesem dicht besiedelten Arbeiterwohngebiet Prenzlauer Berg und war, ja, eine große Umweltbelastung, also wahrscheinlich nicht erst zu DDR-Zeiten, sondern schon die Jahrzehnte vorher und hat eben Umwelt und Leute ziemlich belastet. Und ja, als dann in der DDR auf Erdgas umgestellt wurde mit Lieferungen aus der Sowjetunion, wurde eben diese Gasanstalt, in der das Gas tatsächlich aus der Kokerei hergestellt wurde, also mit riesen Abfallprodukten und schädlichen Abfallprodukten, die in den Boden gesickert sind, war dann obsolet und konnte eben die Gasanstalt schließen und hat diese Gasverarbeitung dann an eine andere Stelle verlegt. Und so wurde eben dieses doch ziemlich große Gelände zwischen Prenzlauer Allee, Greifswalder, Danziger, damals noch Dimitrovstraße und dem S-Bahn-Ring eben frei für eine neue Nutzung oder Verwertung.
Und die Pläne dafür begannen ja logischerweise schon bevor die Gasanstalt geschlossen wurde. Das muss ja schon in den 70ern gewesen sein. Nur einmal noch ganz kurz. Ich habe tatsächlich mit so alten Prenzlauer BergerInnen gesprochen in den letzten Jahren natürlich oder auch in den letzten Monaten. Und die haben tatsächlich auch erzählt, wie schlimm das hier in den 80ern oder in den 70ern vielmehr dann auch noch gewesen sein muss. Das ist wirklich schwarz, die Wände waren schwarz, ja. Alles war schwarz, alles war dreckig, die Luft war oft ganz schwer und es roch unangenehm und es war, glaube ich, irgendwann auch tatsächlich nicht mehr tragbar in einem entwickelten Land wie der DDR, tatsächlich das weiter durchzuziehen, gerade so mitten in der Stadt. Also auch wenn man so an Geschichten, also ich stelle mir das immer so vor, wie das, wenn man dann später mal durch Leuna-Buna oder Bitterfeld gefahren ist mit dem Zug, wo man immer die Fenster zugemacht hat, so als Kind, wenn man da so lang gefahren ist, so stelle ich mir es vor, vielleicht war es nicht so, aber so in der Richtung stelle ich mir es auf jeden Fall vor, was so diese Belastung anging und da war ganz klar, das ist nicht mehr zu halten.
Also ich kann mir das gut vorstellen, ich bin jetzt kein Experte oder auch kein Chemiker, aber was man so gelesen hat, waren dann auch also wirklich Abfallprodukte von Teer über irgendwie Schwefel und Ammoniak, also wahrscheinlich also wirklich keine gesunden Stoffe, die da freigesetzt wurden und tatsächlich war dann der Boden auch bis eine Tiefe von 7, 10, 12 Metern irgendwie ja damit kontaminiert und hier um die Ecke, nahe Ecke Greifswalder, Danziger, steht ja immer noch diese Messstation, glaube ich, ne, die im Boden die Schadstoffe misst, diese.
Ja, ich glaube, die wälzt sogar auch Grundwasser um oder, tatsächlich. Genau. Also es wird immer noch gereinigt regelmäßig oder muss immer noch gereinigt werden, weil so ganz keimfrei oder ganz belastungsfrei ist es nicht. Und ich denke mal, das wird auch auf die nächsten, also absehbar auf die nächste Zeit sich auch nicht ändern. Aber es ist auf jeden Fall immer, genau, wird immer gemessen. Und zwischendurch, glaube ich, gibt es hier auch, also alle paar Jahre kommen hier auch mal so riesen Kräne und bohren irgendwie im Boden rum. Und ich gehe auch davon aus, dass es stark damit zu tun hat, dass da Messungen vorgenommen werden, ja.
Genau. Denke ich auch. Und so hat man sich in der DDR, also zur Zeit der Schließung, das natürlich auf die Fahnen geschrieben, dass es auch ein großer ökologischer Aspekt sei und dass es natürlich allein die Schließung des Gaswerkes, also noch nicht mal mehr die Umwandlung in eine neue Nutzung, sondern schon allein die Schließung erhebliche Verbesserungen der Lebensumstände hier in dem Bezirk waren. Aber letztendlich, wie man das denn wahrscheinlich, wie du meinst, auch so aus den Chemiestandorten der DDR kennt, hat man es denn mit der tiefen Reinigung und mit der genauen, ja, konsequenten Reinigung und Entgiftung denn vielleicht doch nicht ganz so genau genommen, wie man sich das, wie man es nach außen dargestellt hat am Ende.
Ja. Naja, auf jeden Fall kam es aber dann in den 70ern schon eben zu Plänen. Also es war klar, das Ding wird jetzt irgendwann stillgelegt. Wir müssen jetzt hier was Neues hinsetzen, weil das ist ja tatsächlich, heute würde man Filetstück sagen. Ja, das ist ja so eine Filetgegend mittendrin. Was war denn so Mitte der 70er Jahre dann so die Planung für das Areal?
Also 1976 hat Erich Honecker persönlich auf einer Parteiaktivsveranstaltung, also so einer Art Propagandaveranstaltung, angekündigt, das Gaswerk zu schließen und da aber noch relativ vage ja gesagt, das Gelände könne man denn für einen Erholungspark oder Wohnungsbau verwenden. Also da hat er sich noch gar nicht so festgelegt. Und erste ja, Planungen und Ideen wurden dann 1978 mit einer ersten großen Lagestudie formuliert und dann auch ja, verbildlicht in relativ utopisch anmutenden Plänen und Zeichnungen. Und in dieser ersten Lagestudie war zunächst erstmal gar keine größere Bebauung vorgesehen, also tatsächlich nur in Anführungsstrichen ein großer Erholungs- und Freizeitpark. Dazu sollte das komplette Gaswerk, also wirklich alle Gebäude abgetragen werden, außer der drei Gasometer, die entlang der Ringbahn mal standen, gelb verklinkert, ja, ziemlich groß und markant. Die haben wirklich das Stadtbild des Bezirks über ja, Jahrzehnte hinweg geprägt. Mhm. Und die drei Gasometer sollten ja saniert, restauriert werden und später einer neuen Nutzung zugeführt werden. Ansonsten war für dieses Gelände ja einfach ein Erholungspark geplant mit einer großen Fontäne, Liegewiesen, so Sport- und Geschicklichkeitsspielen. Und an der Prenzlauer Allee sollte noch relativ ja, schwammig formuliert eine Platz für eine Thälmann-Ehrung, also eine ja, Monument oder eine Ehrung für den ehemaligen KPD-Führer Ernst Thälmann entstehen, der ja 1944 von den Nazis im KZ Buchenwald ermordet wurde.
Genau, der war ja für alle, die nicht aus der DDR sind oder keine DDR-Vergangenheit haben und das vielleicht nicht wissen, für alle, die hier zuhören, Thälmann war tatsächlich in der DDR so der Arbeiterheld. Er wurde wirklich sehr hochstilisiert und war so ein bisschen ja das Maskottchen, was das Land auch so vor sich hertrug. Jede Stadt hatte, jedes Dorf hatte eine Thälmannstraße. Und da war es auch ganz klar, dass natürlich im Zuge jeglicher Prestige-Geschichten, die in irgendeiner Art und Weise geschaffen wurden, auch immer viel an Thälmann gedacht wurde. Aufs Denkmal kommen wir gleich noch. Ich würde noch einmal gerne über die drei Gasometer reden, weil das, wenn ich richtig informiert bin, sollte in ein Gasometer ein Planetarium rein, in eins sollte ein Spaßbad rein und ins dritte, weiß ich gerade nicht, ein Kulturzentrum, glaube ich.
Ein Kulturzentrum, ne? Es war da tatsächlich auch schon ein BAT oder Bad, also ein Berliner Arbeitertheater geplant. Ja, eine Bade- und Saunalandschaft war geplant und genau das Planetarium, was ja tatsächlich später an gleicher Stelle dann wirklich entstanden ist, aber unter ganz anderen Umständen, da kommen wir ja dann sicher auch noch drauf.
Wenn man jetzt von diesem Erholungspark ausgeht, ist es ja dann doch interessant, dass es ja zu der Zeit längst ein, oder beziehungsweise ich habe ja in den Plänen eben auch gesehen, dass dort ein Riesenrad eben auch unter anderem geplant war, so ein richtiger Vergnügungspark. Nun weiß ich ja, dass es den Plenterwald, diesen einzigen Freizeitpark, den die DDR hatte, der war ja schon 1969 eröffnet worden, also den gab es schon. Es gab also jetzt gar nicht so weit weg von hier, gab es eh schon eine ähnliche Einrichtung. Und man weiß ja auch, dass das, also beziehungsweise ich nehme das jetzt mal vorweg, diese Pläne kamen ja so nicht zustande, sondern es wurde ja alles nochmal über den Haufen geworfen, dazu gleich. Interessanterweise ist ja dann aber unter anderem eben das Sport- und Erholungszentrum, also das, was in dem zweiten Gasometer geplant worden wäre, ist ja dann gelandet ein paar Straßen weiter südlich, dann jetzt Anfang der 80er, dann an der Landsberger Allee.
Dem SEZ, genau.
Genau, also das, was im Grunde hier so schön zentral geplant war, gab es ja oder gab es dann halt später auch andernorts, ja durchaus in der Hauptstadt der DDR.
Ja. Also über das Riesenrad selbst habe ich jetzt tatsächlich nicht wirklich was gelesen oder ist mir so nicht weiter untergekommen in den Recherchen. Ich gehe fast davon aus, dass es tatsächlich in diesen Zeichnungen, die man ja dann auch auf der Website sich angucken kann, eher so als ausschmückendes Gimmick in die Pläne Einzug erhalten hat, also in die Zeichnungen. Ich vermute, dass der Park, wie er eben hier in dieser ersten Lagestudie gezeichnet wurde, eher wirklich als Erholungspark und als ja, Stätte der Begegnung, als des Austausches irgendwie entstanden ist.
Und dann sind diese Pläne aber vom Tisch gefegt worden, weil Wohnungen gebraucht wurden, nehme ich mal an.
Ja, so, das ist ein bisschen verkürzt fast dargestellt, würde ich sagen. Also diese erste Lagestudie von 78, die eben ja fast utopisch anmutet, wurde eigentlich schrittweise dann immer weiter reduziert in ihren Ausführungen. Also schon 1979 wurde die Studie überarbeitet oder diese Pläne. Und also ein paar Monate später sieht man schon in diesem überarbeiteten Plan, dass ganz viele Abstriche gemacht wurden. Also diese Gasometer sind zum Beispiel nicht mehr so ausgeschmückt. Da steht eben dann nur noch, dass sie nachgenutzt werden sollen, aber schon gar nicht mehr mit welcher Nutzung. Das Riesenrad verschwindet zum Beispiel auf dem Plan. Dass diese Thälmann-Ehrung, sie wird von der Prenzlauer Allee an die Greifswalder Straße verlegt und erhält viel mehr Raum, viel mehr Platz auf Kosten eben der Grünanlagen. Genau, und das ist alles wirklich viel reduzierter schon dargestellt. Und der Wohnungsbau kam dann tatsächlich nochmal 2 Jahre später, also erst so 1981 ins Spiel. Und Grund dafür ist, dass eigentlich diese Thälmann-Ehrung, ein Thälmann-Denkmal, eher der Ausgangspunkt der Planungen dann wurde. Also der Wohnungsbau, ja, erhielt eigentlich erst Einzug in die Planungen, als das Denkmal und die Dimension des Denkmals und der Denkmalanlage schon so gut wie feststanden. Und der Wohnungsbau sollte eigentlich eher dann als Kulisse dienen für diese Denkmalanlage.
Und so sieht es ja tatsächlich auch aus, wenn man wirklich vor dem Denkmal steht, dass gerade diese beiden Punkthochhäuser oder die 4 sind es ja insgesamt, die gruppieren sich ja wirklich rechts und links davon und rahmen ja den Thälmann im Grunde so ein bisschen ein. Und ganz ja, der genau. Rest ist ja jetzt von Bäumen bewachsen, aber im Grunde die schmaleren Bauten bilden sozusagen den Riegel zwischen diesen Hochhäusern.
Genau, und also genau das war dann auch das Ziel, was aber ziemlich erstaunlich ist, weil ja in der DDR eine riesen Wohnungsnot herrschte, also auch bis in die 80er Jahre hinein. Und man hatte 1973, um eben diese Wohnungsfrage zu lösen, ein riesen Wohnungsbauprogramm auferlegt. Also eines wirklich für die ganze DDR. Und dann gab es nochmal ein etwas kleineres für die Stadt Berlin oder für Ostberlin als Hauptstadt der DDR. Und diese Anstrengungen, die man unternahm, eben dieser Wohnungsnot irgendwie zu begegnen, widerspricht eigentlich dem, dass man jetzt auf dieser großen Fläche relativ spät erst im Thälmannpark angefangen hat, diese Wohnungen mit einzuplanen. Und ja, es sind ja letztendlich über 1300 Wohnungen geworden, aber in den ersten Überlegungen mit Wohnungsbau sollten es erstmal nur 300-400 sein. Also das, auch diese Zahl hat man dann sukzessive in den Planungen erst erhöht, um eben ja das als Kulisse für das Denkmal erst dann anzupassen. Also es wurde dann vermutlich die Zahl der Wohnungen erst aufgestockt, als man merkte, oh, für dieses Riesendenkmal brauchen wir auch eine größere Kulisse, und hat das dann eben sukzessive erhöht, diese Zahl der Wohnungen, ja.
Ja, es ist tatsächlich so ein wirklich interessanter Gedanke. Zum einen haben die natürlich diese Massenanwohnung, haben sehr viel am Stadtrand geparkt, ne? Also ganz Marzahn, eine Großbausiedlung, Neubausiedlung, Marzahn, Hellersdorf, Hohenschönhausen, da wurde ja wirklich, weiß ich nicht, Hunderttausende von Wohnungen oder für Hunderttausende Leute wurde dort Platz gemacht, ja auch in derselben Zeit, ne? Anfang der 1980er Jahre ging das ja da, oder Ende der 70er ging das da los. Und dass man sich dann hier so reduziert, letztlich dann doch, und das wirklich ja sehr schmuckvoll anlegt, sehr prachtvoll anlegt, hat, denke ich, ja auch zu tun mit der Tatsache, dass man hier wirklich nochmal so ein Prestigeobjekt im Stadtinneren schaffen wollte, was Vorbild sein sollte für eventuell weitere Abbruchmaßnahmen im Prenzlauer Berg. Also, nee, also ich hab, weiß nicht, ich hatte das aber vielleicht erzählt, vielleicht habe ich das auch anders verstanden.
Also generell ist man tatsächlich Anfang der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er mehr dazu übergegangen, halt innerstädtisch auch diesen industriellen Wohnungsbau anzuwenden, also auch in der Stadt Plattenbauten zu errichten, aber eigentlich mit der Prämisse, die mit dem Altbaubestand so ein bisschen zu verbinden. Also wenn man so in der Rosenthaler Straße zum Beispiel guckt oder in Friedrichshain, in Frankfurter Allee, da wurde wirklich versucht, in Baulücken oder im Altbaubestand mit angepassten Plattenbauten irgendwie doch ein einheitlicheres Stadtbild herzustellen. Und da sticht der Thälmannpark so ein bisschen raus, wo die Wohnbauten relativ solitär und nicht wirklich angepasst an die Umgebungsbebauung, ja, eigentlich im Stile der großen Siedlungen außerhalb der Stadt so auf die grüne Wiese gestellt wurden. Was auch so ein bisschen belegt, würde ich sagen, dass eben wirklich die Untermalung oder Hintermauerung des Denkmals eher eine Rolle spielten, als die Gebäude eben an die Umgebung anzupassen. Und ja, mit diesem innerstädtischen Wohnungsbau wollte man eben diese große Flächenausdehnung der Städte auch versuchen, so ein bisschen zu begrenzen, was natürlich vordergründig Kostengründe hatte. Man konnte eben in der Stadt vorhandene Infrastrukturen besser nutzen und anschließen, aber mit dem Abriss des Gaswerkes und eben dieser Entgiftung des Bodens und der Enttrümmerung wurde dieser Sparaspekt eigentlich schon wieder ad absurdum geführt, so ein bisschen. Genau, jetzt bin ich so ein bisschen abgewichen von deiner Frage, glaube ich.
Alles gut. Was ich spannend finde, ist natürlich, dass es dadurch natürlich diesen Inselcharakter, den es als Gasanstalt hatte, ja irgendwie weiterhin behielt, ne, dieses Areal.
Ja.
Aber wo wir jetzt schon so viel über das Denkmal geredet haben, ist das, glaube ich, jetzt ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Diese Planung für das Denkmal, da gibt's ja auch so viele Anekdoten und viele Geschichten, wie es dazu kam. Gab es da eine Ausschreibung, was das Denkmal anging?
Also das Thema Denkmal, wie es heute hier steht, zudem gab es keine Ausschreibung. Das wurde tatsächlich ziemlich von oben herab entschieden. Tatsächlich hat Erich Honecker persönlich den sowjetischen Bildhauer Lev Kerbel damit beauftragt. Aber wenn man sich die Geschichte dieses Denkmals anguckt, muss man tatsächlich nochmal ziemlich weit ausholen. Und zwar reiht sich das Ernst-Thema-Denkmal, wie es heute existiert, in die lange Geschichte ein eines oder des Versuchs der Schaffung eines Nationaldenkmals der DDR. Die Geschichte, die bis auf 1949 eigentlich zurückgeht. Mhm. Und zwar mit der Staatsgründung 1949 versuchte man eben ein Nationaldenkmal der DDR zu schaffen. Und das sollte auch von vornherein ein Thälmann-Denkmal oder eine Ernst-Thälmann-Ehrung sein. Und 1949 gab es dafür tatsächlich einen riesengroßen Wettbewerb, an dem sowohl ostdeutsche als auch westdeutsche Architekten, Architektinnen, Kunstschaffende und so weiter teilgenommen haben. Aber danach hat man es über Jahrzehnte nicht geschafft, sich auf einen Standort zu einigen oder auf einen Entwurf zu einigen. Ursprünglich war das Denkmal tatsächlich auch in der heutigen Wilhelmstraße angedacht, also wirklich relativ zentral in der Stadt. Aber zum Beispiel mit dem Mauerbau 1961, ja, lag dieser Ort auf einmal am Stadtrand, nicht mehr zentral, nicht mehr repräsentativ genug. Und so suchte man dann wirklich über Jahrzehnte einerseits einen geeigneten Standort, also es wechselte dann mehrmals, als auch einen geeigneten Entwurf. Und ja, mit der Freiwerdung dieses Gaswerksgeländes sah man dann auf einmal die Chance, so ein Denkmal dann doch noch raumgreifend und wirklich großzügig zu errichten, zu gestalten. Und 1981, als Erich Honecker, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube zu einer Tagung der KPDSU in Moskau weilte, ist er persönlich an Lev Kerbel, den sowjetischen Bildhauer, herangetreten und hat ihn eben gebeten, das Denkmal auszuführen. Lev Kerbel ist vielleicht bekannt, der hat auch in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, den Karl-Marx-Kopf gestaltet und war eben oder ist bekannt für seinen Monumentalismus von Büsten und Statuen, genau. Und der hat diesen Auftrag eben dann angenommen und hat auch gleich 1981 ist er nach Ost-Berlin gekommen, hat gleich erste Entwürfe mitgebracht und genau, wurde dann mit der Ausführung eben beauftragt.
Da stand aber schon fest, der Standort schon fest, oder hat er noch zusätzlich dafür gesorgt, dass es von der Prenzlau an die Greifswalder rutscht?
Diese Standortverlegung fand ja schon 1979 statt, an die Greifswalder Straße. Mit der Standortwahl hatte Kerbel also nichts weiter zu tun, aber eben mit der Ausgestaltung des Denkmals und letztendlich hatte Kerbel dann auch großen Einfluss auf die Ausgestaltung der anderen Bereiche, also sowohl des Wohnungsbaus, da konnte er, glaube ich, hatte er großes Mitspracherecht und auch die Parkanlagen, die ja auch in gewisser Weise das Denkmal rahmen, da hat er wahrscheinlich viel Einfluss gehabt, da mitzugestalten.
Und ist er auch dafür verantwortlich, dass die Gasometer nicht mehr sind?
Das ist eine Vermutung, dass Lev Kerbel quasi sein großes Denkmal gestört sah durch diese ja schon in die Jahre gekommenen Gasometer. Es ist aber jetzt nicht eins zu eins schriftlich belegt. Mhm. Wahrscheinlich ist auch, dass einfach diese modernen Wohnbauten, die geschaffen wurden, nicht vor diesen ja doch in die Jahre gekommenen Gasometer stehen sollten. Und dass man dieses ganze Gelände des Thälmannparks tatsächlich ja eigentlich auch 1986, also zu Ernst Thälmanns 100. Geburtstag, beziehungsweise 1987, also dem 750-jährigen Stadtjubiläum der Stadt Berlin, ja eigentlich fertigstellen wollte. Also das komplett neue Antlitz sollte da quasi strahlen. Und das hätte man mit einer Sanierung und einer Umnutzung dieser drei Gasometer einfach nicht geschafft zeitlich. Also die waren doch schon ein bisschen runtergekommen. Das hätte viel finanzielle Mittel gebraucht und wahrscheinlich auch viel Zeit, die wirklich gerecht zu sanieren und schön zu machen. Und deswegen entschied man dann am Ende doch, die drei Gasometer abzureißen. Wobei man wirklich bis 1983 auch in Fachzeitschriften immer wieder von dem Erhalt der Gasometer gelesen hat und die Entscheidung dann wirklich sehr kurzfristig erst gefallen ist und 1984, Anfang 84, die Gasometer dann erst gesprengt wurden.
Mhm. Ich fand es auch relativ spät und wenn man sich so Fotos anguckt, glaube ich tatsächlich auch, dass die natürlich das Bild, also man schafft ein Wohnbauprojekt, einen Wohnpark mit Hochhäusern, mit Neubauten und dann stehen diese Dinger, die du kriegst die Dominanz von den Dingern ja, auch gar nicht weggedacht. Also auf allen Fotos wirken plötzlich diese Hochhäuser, die jetzt ja relativ monumental wirken und relativ groß wirken, wirken einfach neben diesen Gasometern, die ich ja leider nie in echt gesehen habe. Ich kann mir das also immer nur so auf Bildern vorstellen und habe von der Gewalt dieses Gasometers keine Ahnung. Man ahnt es, wenn man da in Schöneberg mal am Gasometer vorbeiläuft, wie groß und wuchtig die gewesen sein müssen. Mhm. Und vor allem drei davon nebeneinander. Ursprünglich zum, ich glaube, in den 30ern gab es ja auch noch hier vorne zwei an der Danziger oder ja damals Danziger, dann Dimitrov. Die sind ja schon in den 30ern weggesprengt worden oder abgetragen worden. Aber ich glaube einfach auch, dass, also meine Vermutung ist, dass das auch noch mit ein Grund war, auf jeden Fall, dass man die loswerden wollte.
Das denke ich auch. Und wenn man sich das Gasometer beziehungsweise das Gerüst in Schöneberg anguckt, wirkt das ja relativ filigran, weil man kann durchgucken und es scheint so durch. Aber die drei hier in Prenzlauer Berg waren eben ummauert mit, also Klinkermauerwerk, und die waren so bräunlich-gelb verklinkert und hatten deswegen einfach auch eine wahnsinnige Masse, die so im Stadtraum irgendwie präsent war. Da hast du, glaube ich, vollkommen recht. Und diese Hochhäuser, je nachdem aus welcher Richtung man sie sich betrachtet, sind ja unter Umständen wirklich sehr schmal. Und es war sicher ein Grund dafür, dass man denn sich gegen diese Gasometer entschieden hat, ja.
Dann gab es aber trotzdem, ich meine, das wurde relativ kurzfristig beschlossen, aber es gab ja doch recht starke Bürgerproteste, was die Sprengung anging, oder?
Es gab heftige Proteste und man hat, also lange wurde auch, drang das überhaupt nicht in die Öffentlichkeit, dass man kurzfristig dann doch mit der Sprengung, sich für die Sprengung entschied. Erst ein paar Tage vor der Sprengung erschien dann ein Zeitungsartikel, wo der Generalkonservator, der damalige Ludwig Deiters, quasi argumentierte, warum man die denn jetzt abtragen müsse. Also der bauliche Erhalt spielte eine Rolle und gesellschaftspolitische Aspekte, die aber gar nicht genau genannt werden. Und als dann klar wurde und einige Tage später auch mit der Bekanntmachung des eigentlichen Sprengtermins, wurden ja die AnwohnerInnen drumherum, mussten ja informiert werden, ja, regte sich ziemlich Widerstand, also sowohl von der Bevölkerung, aber auch von Bauschaffenden, von KünstlerInnen. Und diese Leute griffen zu echt vielfältigen und ungewöhnlich öffentlichen Mitteln zurück, um diesen Protest auszudrücken. Also man fand in ganz Prenzlauer Berg Plakate, Aufkleber, zum Teil so kleine Schriftbanner an den Balkonen. Und eine der wenigen Möglichkeiten in der DDR, quasi Unmut gegenüber oder Widerspruch auszudrücken gegenüber politischen Entscheidungen, waren sogenannte Eingaben. Also es waren wie so kurze schriftliche Nachrichten, die man eben an politische Offizielle richten konnte. Und davon wurde zum Beispiel auch massig Gebrauch gemacht im Zusammenhang mit der Sprengung der Gasometer. Und diese Protestformen wurden auch hart sanktioniert von Polizei und von Staatssicherheit. Also es gibt Hinweise darauf, dass Studentinnen von der Kunsthochschule Weißensee geflogen sind aufgrund dieser Protestschreiben oder Protestformen. Und es gab wohl auch den einen oder anderen Parteiausschluss aus der SED, weil sich da Leute zu stark gegen ausgesprochen haben. Genau.
Jetzt haben sie also dann sich entschieden, die Gasometer loszuwerden, aber es ist ja doch was übrig geblieben. In einem Teil sitzen wir jetzt, also von der Gasanstalt sind tatsächlich jetzt eben nicht die Gasometer übrig geblieben, sondern tatsächlich andere Elemente des alten Gaswerks, nämlich Verwaltungs- und Regulierungsgebäude, vier an der Zahl, und die wurden ja von vornherein zum historischen Gedächtnis und für kulturelle Zwecke bewahrt.
Ja, das ist also einer der großen Widersprüchlichkeiten auch in dieser ganzen Planungsgeschichte des Thälmannparks, dass man auf der einen Seite die Gasometer abreißt und auf der anderen Seite diese Verwaltungsgebäude stehen ließ, um sie einer neuen Nutzung zuzuführen, und die dann aber wirklich explizit herausgehoben oder fast gefeiert hat als großartige Zeugnisse der Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts, die so bewahrenswert seien. Und man hat wörtlich gesagt, man ist glücklich, dass man diese einer neuen Nutzung zuführen konnte, was auf der anderen Seite wahrscheinlich für die Gasometer genauso gegolten hätte. Da merkt man, dass es in vielen Planungsschritten irgendwie so zweischneidige oder fast paradoxe Entscheidungen irgendwie so gab. Dafür ist eben die Weiternutzung und die Sanierung der Gebäude hier ein gutes Beispiel.
Ja, saniert werden muss jetzt demnächst auch. Das hat sich jetzt natürlich alles nochmal nach hinten verschoben, aber es wird langsam Zeit. Also tatsächlich wurden, um das kurz aufzulisten, wurden 4 Gebäude erhalten. Das eine ist eben das die ehemalige, wo die Direktorenwohnung drin war. Das ist das Vorderhaus, das ist direkt an der Danziger Straße. Da ist jetzt das Theater unterm Dach drin. Mhm. Das ist tatsächlich von den erhaltenen Gebäuden wahrscheinlich noch das spektakulärste, weil das so wunderschöne Balkone hat, so Holzbalkone und ein Giebel mit einer sehr schönen Uhr. Bei den anderen könnte man sich natürlich fragen, warum man die jetzt bewahrt hat, weil so richtig, wie finde ich, so richtig spektakulär sind sie nicht, außer dass sie natürlich überhaupt alt sind und Industriearchitektur an sich sind. Also wir haben das Nebengelass, den Bürotrakt von der Wabe, in der wir gerade sitzen. Die Wabe ist wiederum ein achteckiger Anbau, also wieder in dem Neubaustil, auch in derselben Art. Dann haben wir noch das jetzige Kulturhaus, wo das hieß früher Haus der Volkskunst, wo jetzt Kunstwerkstätten drin sind. Und als 4. Gebäude, das ist jetzt aus dem heutigen Kulturareal im Ernst-Thälmann-Park losgelöst, gab es noch das alte ehemalige Pumpenhaus. Das war das Kabinett des antifaschistischen Widerstands. Da ist jetzt ein Jugendzentrum drin. Also das ist rausgelöst jetzt aus dem Fachbereich Kunst und Kultur vom Bezirk. Der Rest, diese anderen 3 Gebäude, sind tatsächlich heute in kommunaler Hand und sind einige der wenigen noch kommunalen Kultureinrichtungen, die Berlin hat. Das nur der Vollständigkeit halber, über die Wabe kann man ja, oder über das Kulturareal kann und möchte ich immer gerne viel erzählen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Kommen wir mal zu den Neubauten, die hier entstanden sind. Es gibt ja diesen Klassiker, den irgendwie alle kennen, WBS 70. Der ist ja auch hier zum Tragen gekommen, oder?
Genau, die WBS 70 wurde in den Zeilenbauten, also nicht in den Hochhäusern, sondern in den Wohnzeilen verbaut. Und diese Wohnungsbauserie anzuwenden, war tatsächlich einer der wenigen Vorgaben, die der Wettbewerb zur Gestaltung des Wohnungsbaus machte. Und die Hochhäuser sind in einer eigens dafür entwickelten Hochhausserie oder eines Hochhaustyps entstanden, der WHHGT 8485, technischer Begriff, steht für Wohnhochhaus in Großtafelbauweise, 8485 für die Entstehungsjahre, und manchmal findet man noch den Zusatz ETP für Ernst-Thälmann-Park dazu.
Ah, ja.
Die wurden ja für den Thälmann-Park entwickelt, wurden dann aber später noch an anderen Standorten, also zum Beispiel auch in Hohenschönhausen, dann weiter angewendet. Also den gibt es nicht exklusiv in Ernst-Thälmann-Park.
Nee, ich glaube auch an der Landsberger fährt man mal vorbei und denkt, hier ist doch oder Storkuhr da irgendwo. Also
kann gut
genau
sein.
Die tauchen immer mal wieder auf im Stadtraum. Aber die WBS 70, so wie man sie kennt, diese typischen Plattenbauten, diese 11-stöckigen, sind es ja nicht, sondern sie haben ja schon eine andere Verkleidung, sind nur 8-stöckig. Mhm. Und dann gibt es natürlich ein bisschen so Spezialbauten, weil es gibt ja diese Promenade, wo so Ladengeschäfte auch drin sind. Und die haben ja so erkerartige Vorbauten.
Genau. Also genau, eigentlich wurde die WBS 70 in 9 oder 11 Stockwerken ausgeführt normalerweise, und dass man das im Ernst-Thälmann-Park nur mit 8 Etagen ausgeführt hat, war eine der wenigen Anpassungen an die Umgebungsbebauung, also dass diese Wohnzeilen nicht viel größer ausgefallen sind als die Altbauten, zum Beispiel an der Danziger Straße, die ja mit ihrer berühmten Berliner Traufhöhe so um die 20 Meter hoch sind. Ein paar Anpassungen oder Besonderheiten für den Ernst-Thälmann-Park gab es denn? Zum Beispiel diese 3 Loggienwohnungen. Also da hat man an 3 Aufgängen noch ein 9. Geschoss oben drauf gesetzt, was dazu führte, dass man Maisonette-Wohnungen hatte. Also eine Etage in dem üblichen 8. Stockwerk, und dann konnte man über eine kleine Wendeltreppe in ein 9. Stockwerk, oder 2 Zimmer waren es, glaube ich, nur in diesem 9. Stockwerk hochlaufen. Und diese 3 Aufgänge hat man dann auch so ein bisschen verglast. Also das sieht man auch. Das war dann so eine Spezialanfertigung oder Spezialisierung hier im Ernst-Thälmann-Park, die es sonst nicht gab. Und diese Ladenzeilen, von denen du sprichst, die gab es nicht nur im Ernst-Thälmann-Park. Das sind diese sogenannten Funktionsanlagerungen, auch so ein klassischer DDR-Bausprech. Das sind so, ja, wie so pavillonartige Vorbauten.
Genau.
Ne? Und genau, da hat man eben Geschäfte untergebracht. Üblicherweise wurden, also das ist nicht exklusiv im Ernst-Thälmann-Park so passiert, üblicherweise hat man in der DDR bei Neubau-Wohngebieten ab einer bestimmten Größe wurden solche Sachen immer mit dazu geplant. Also das war wirklich Standard, dass habe jetzt genau die Zahlen nicht im Kopf, aber dass ab einer bestimmten Einwohnerzahl bestimmte Einrichtungen immer mit zu einem neuen Wohnkomplex dazu geplant wurden. Und so hat man das hier im Ernst-Thälmann-Park eben auch mit Geschäften gemacht, des täglichen Bedarfs für Lebensmittel. Ein, zwei gastronomische Einrichtungen gab es immer dazu. Ich glaube, eine Reinigung, ein Buchladen. Also das gehörte, kann man so sagen, zur Standardausstattung eines Neubau-Wohnkomplexes, genau.
Ja, so dass man so ein bisschen eine städtische Infrastruktur auch in dem Park hat und nicht immer wirklich weite Wege gehen muss, wenn es mal schnell gehen soll, ja.
Sollten aber gleichzeitig auch immer so ein bisschen Anziehungspunkt auch für die Menschen sein, die drumherum wohnen und natürlich auch für die BesucherInnen, die sich den Thälmann-Park und das Thälmann-Denkmal dann jetzt am Ende als ja schon fast Attraktion oder als Ausflugsziel eben angucken sollten. Mhm. Also in der Ausstattung waren die Geschäfte, würde ich sagen, vielleicht schon ein bisschen überdurchschnittlich.
Und überdurchschnittlich, denke ich, war aber auch die Gartenanlage, die Parkanlage drumherum, weil es ist ja eben nicht nur eine Wohnsiedlung, sondern sie ist ja tatsächlich mit großen Grünflächen, mit viel Baumbestand bepflanzt worden. Ich glaube, es geht das Gerücht, dass für jeden Einwohner, jede Einwohnerin auch ein Baum gepflanzt wurde oder eine Grünpflanze, ich glaube sogar ein Baum. Das heißt, es müssten um die 4000 Bäume im Park gewesen sein oder sein. Was gibt es denn zur Parkgestaltung zu sagen? Welche Ideen steckten dahinter?
Ja, letztendlich war der Park auch gewissermaßen ein Stück weit Kulisse für das Denkmal. Also die Denkmalanlage an der Greifswalder ist auch mit ungefähr 5 Meter hohen Hügeln, Erdhügeln gerahmt, die dann auch mit Bäumen bepflanzt wurden. Gleichzeitig sollten diese Hügel und diese Bepflanzung, diese dichte Bepflanzung ums Denkmal dann auch überleiten in diese etwas weitläufigere, nicht ganz so dicht bepflanzte Parkanlage des Ernst-Thälmann-Parks. Mhm. Und ja, da spielt sicherlich auch dieser ökologische Aspekt eine Rolle, also dass man die Lebensbedingungen eben nicht nur für die Bewohnerinnen des Thälmann-Parks, sondern auch für die Bevölkerung drumherum verbessern wollte. Und man wollte den Thälmann-Park auch einbinden in die Grünanlagen im ganzen Bezirk, also so zwischen Jahn-Sportpark und dem Volkspark Friedrichshain sollte das eben so eine Art Grünmagistrale schon fast sein und das so ein bisschen verknüpft werden. Der Anton-Sefkorn-Park gehört da auch mit dazu, der sich auf der anderen Seite der Greifswalder quasi direkt anschließt.
Stimmt.
Also da versuchte man das so ein bisschen zu verbinden. Gleichzeitig natürlich auch einen Anziehungspunkt zu schaffen, eben mit einem künstlich angelegten Teich, mit einem Rosengarten, mit einem Rhododendron-Hain, mit einem riesengroßen Spielplatz. Ja, und das wurde eben versucht, alles in dem Park unterzubringen. Und tatsächlich wurden über 4000 Bäume und so Gehölzpflanzen im Thälmann-Park gepflanzt. Und tatsächlich mitunter auch wirklich ausgewachsene Bäume wurden verpflanzt, also was schon auch ziemlich aufwendig ist. Wenn man sich die Bilder so kurz nach der Einweihung und nach der Eröffnung anguckt, hat man sich da auch wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und ich finde es immer spannend, wie man so Grünflächen und Parks plant, aber wahrscheinlich gar nicht so richtig mitplant, wie die denn in 30 Jahren aussehen. Also es ist schon ein Riesenunterschied, wie damals ordentlich bepflanzt das alles war und wie heute das schon ziemlich zugewachsen und verwuchert ist, so gerade um das Denkmal herum.
Ja, das ist tatsächlich schade, und das finde ich tatsächlich auch an dieser Parkanlage so faszinierend, dass die sich total bewusst gewesen sein müssen, wie es zumindest um das Denkmal herum aussehen soll, weil das sind ja ganz bestimmte Tannen, die da gepflanzt wurden. Und da haben die, glaube ich, die Höhe eindeutig mitkalkuliert, dass Thälmann irgendwann wirklich grün umrahmt ist und dann dahinter diese zwei Punkthochhäuser rechts und links so vorgucken. Also das ist tatsächlich schon geplant. Ansonsten, und das ist grundsätzlich ein Problem, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, ob sich anders um diesen Park gekümmert worden wäre. Aber tatsächlich ist ja mit dem Mauerfall, und damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, ging ja hier riesige Diskussionen los. Wie erhaltenswert ist dieser Park als letztes großes sozialistisches Wohnbauprojekt der DDR, das natürlich deshalb auch natürlich nach Ernst Thälmann benannt wurde. Also nicht, weil es das letzte war, sondern weil es einfach das größte und wichtigste Bauprojekt war, was im Zuge der 750-Jahr-Feier fertiggestellt werden sollte, was dem Westen auch symbolisieren sollte, was für tollen Wohnraum, was für tolle Wohnqualität man hier halt auch schaffen kann. Und du Du hattest es kurz schon gesagt, Einweihung, offizielle Einweihung war im Grunde jetzt im April vor 35 Jahren zum 100. Geburtstag von Ernst Thälmann. Das war 16. April, 18. Genau. 16.
16. Hm.
Das war 16. April, wo dann hier sowohl die Leute eben, also wo das Thälmann-Denkmal eingeweiht wurde, wo dann auch die Kulturveranstaltung losging, das war eben jetzt alles vor 35 Jahren. Und seitdem war ja hier auch tatsächlich kulturell wahnsinnig viel los in hier im Kulturareal. Und es war ja, wurde ja auch sehr viel draußen gemacht mit vielen Festen zum Kindertag, zum Lehrertag, keine Ahnung. Also wahnsinnig viel Leben und wahnsinnig viele Aktivitäten wurden bewusst natürlich auch in diesen Park geschleust, auch politisch gesteuert. Und das war natürlich nach 89 irgendwie allen so ein bisschen ein Dorn im Auge, beziehungsweise so ein Problem. Und damit begann eigentlich hier so eine Art Verfall. Mhm. Was weißt du denn über diese Diskussion? Ich weiß, dass dann das Denkmal irgendwie, es gab eine Diskussion, ob das Denkmal weg soll, weil viele Denkmäler wurden ja auch dann abgetragen, wenn man an den Lenin denkt. Das Thema Denkmal steht jetzt noch, aber diese Stelen zum Beispiel, die vorne waren, diese Schriftbanner mit Propagandatexten, die zum Beispiel sind ja jetzt weg, die waren dann erst verschwunden, jetzt stehen sie in Spandau in der Zitadelle in der Ausstellung mit den Denkmälern, die wieder ausgegraben wurden oder wieder zum Vorschein gekommen sind. Was weißt du denn über die Diskussion nach der Wendezeit?
Also die Diskussion um das Denkmal haben tatsächlich schon 1989 angefangen im Herbst, als es dann auch in Berlin eben zu den November-Protesten kam. Da wurde dann von Seiten der sehr kritischen Öffentlichkeit tatsächlich auch zum Teil schon die Schleifung des Denkmals gefordert. Und die Diskussion nicht nur um das Thälmann-Denkmal, sondern um alle möglichen sozialistischen Denkmäler, begann dann eben mit dem Mauerfall und mit der Wiedervereinigung. Und tatsächlich hat der Abriss des Lenin-Denkmals, das du gerade erwähnt hast, war so ein bisschen ausschlaggebender Punkt, weil das hat ja auch riesengroße Proteste hervorgerufen. Und da wurde man sich bewusst, dass man eigentlich nicht so wirklich von oben herab die Sachen alle abreißen kann. Und es wurde vom Abgeordnetenhaus in Berlin eine Expertenkommission einberufen, die zur Aufgabe hatte, genau solche Denkmäler, sowohl so große Denkmäler wie dem Thälmann-Denkmal, als auch kleinere Büsten und so Informationstafeln eben zu bewerten und eine Empfehlung für Erhalt oder Abriss auszusprechen. Und da ist das Ernst-Thälmann-Denkmal tatsächlich ziemlich schlecht weggekommen. Und 1993 wurde in diesem Bericht der Kommission eben der Abriss des Denkmals empfohlen, was dann die Bezirksverordnetenversammlung auch beschlossen hat. Aber zu diesem Abriss kam es letztendlich nicht, weil Vorgabe oder Empfehlung der Kommission war, wenn das Denkmal bevor das Denkmal abgerissen werden soll, soll eine Neukonzeption des Areals stattfinden, der Denkmalanlage. Also es sollte nicht abgerissen und dann leer gelassen werden sollen, sondern es sollte eben sich auch gleich was Neues dazu ausgedacht werden. Und mit dieser Neukonzeption wurde ein Architekturbüro beauftragt, was aber so ein bisschen an seinem Auftrag vorbei eigentlich nur Vorschläge machte, die das Thälmann-Denkmal weiter beinhalteten. Und das löste dann wiederum Diskussionen aus und irgendwie kam es letztendlich dann nicht zu dem Abriss, sondern nur zu der Entfernung dieser beiden Stelen, der Bronzestelen, die du ansprichst, die mit jeweils einem Zitat von Ernst Thälmann und Erich Honecker beschriftet waren. Und man schaltete die Flutlichtanlage aus, die da nachts das Denkmal immer angestrahlt hat. Aber zu einem Abriss kam es letztendlich nicht.
Ja, und dann dauerte es gut noch 20 Jahre nach dieser Empfehlung, dass jetzt tatsächlich das Denkmal auch auf absehbare Zeit auf keinen Fall mehr verschwinden kann, weil der gesamte Park, das stimmt nicht der gesamte Park, und dann kommen wir nämlich zu einem Gebäude, das wir total vergessen haben, bisher wirklich größer zu erwähnen. Also jedenfalls wurde der ganze Park oder ein Großteil des Parks unter Denkmalschutz gestellt, außer, und jetzt kommen wir zu dem Gebäude, das Planetarium, die eine Ecke des Parks wurde vergessen oder wurde nicht unter Denkmalschutz gestellt. Weißt du, woran das liegt?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, nee. Was ich vielleicht nochmal an dem Punkt vorher anknüpfen würde, ist, dass ja mit dieser Denkmaldiskussion und auch mit der Empfehlung dieses Abrisses, ja, irgendwie das Denkmal aus diesem Gesamtensemble eigentlich ziemlich herausgelöst wurde. Also der Rest der Siedlung, die Parkanlagen, die ja damals noch relativ neuen Wohnbauten, wurden in dieser ganzen Diskussion echt ja eigentlich so ein bisschen vernachlässigt, obwohl, wie gesagt, die Wohnbauten als Kulisse für das Denkmal dienten und das eigentlich ja schon als großes Gesamtensemble eigentlich betrachtet werden muss. Und eben mit diesem Nichtabriss und mit diesem, ja, dem heute wieder steigenden Interesse und eben auch der Unterschutzstellung 2014 als Denkmalensemble, wird man eben diesem Gesamtensemble, dieser Idee, dieses ja schon fast einem übergeordneten Denkmalbegriffs, wird dem jetzt wieder gerecht. Und ja, in dieses Ensemble gehört das Zeiss Großplanetarium als solitäres Gebäude nicht dazu. Kann daran liegen, dass es eigentlich auch als zweiter Bauabschnitt des Themenparks errichtet wurde. Es wurde auch nicht 1986 mit dem Denkmal und dem den Wohnbauten eingeweiht, sondern erst 1987, auch eher als eigenes Prestigeobjekt oder Prestigebau 1987 zum eben 750-jährigen Stadtjubiläum der Stadt Berlin. Und daran liegt es vielleicht auch, dass es von dem Rest des Parks so ein bisschen getrennt gesehen wird heute,
ja,
noch.
Ja, das kann tatsächlich gut sein, weil meines Wissens gilt laut Denkmalplan tatsächlich, dass erhaltenswert ist alles, was 1986 entstand und alles, was 1905, 6, so, also was hier die Altbausubstanz angeht, unter Denkmalschutz steht und alles Spätere oder alles dazwischen tatsächlich nicht jetzt im Fokus des Denkmalschutzes steht. Von daher macht das totalen Sinn, dass das Planetarium vielleicht aus diesem Grunde nicht dabei ist. Über das Planetarium wird es demnächst so auch eine Podcast-Folge geben, weil ich mit dem Direktor der Stiftung Planetarium Berlin, mit Tim Florianhorn, auch verabredet bin zu einer Podcast-Folge. Von daher können wir jetzt das auch tatsächlich kurz halten, weil da werde ich ihn nochmal dann so ausquetschen. Um jetzt zum Abschluss zu kommen, ist es jetzt aber eben so, landen wir dann doch nochmal beim Denkmal tatsächlich, weil es ja wirklich dann immer wieder seit eben, ja doch nun seit dem Mauerfall, wenn man so will, immer Diskussionen gibt, wie geht man mit dem Denkmal um, und jetzt ist nach langem Ringen eine Entscheidung getroffen, eben das Denkmal künstlerisch zu kommentieren. Diese Geschichte ist jetzt in der Abstimmung gewesen und wird jetzt demnächst umgesetzt. Was weißt du über diese Episode noch?
Ja, soweit ich weiß, hat der Bezirk Pankow sich dazu entschieden, das Denkmal, weil es ja jetzt auch unter Denkmalschutz steht, nicht abreißen zu lassen, sondern aber auch nicht einfach nur jetzt so da stehen zu lassen, sondern versuchen, künstlerisch zu kommentieren. Also es soll wieder in den Kontext seiner Entstehung gerückt werden. Nach Möglichkeit, ja, soll einfach die Geschichte des Denkmals sichtbar gemacht werden, durchaus auch zu Diskussionen und zum Nachdenken angeregt werden. Und dazu hat man eben einen künstlerischen Wettbewerb ausgeschrieben, einen zweistufigen, und Ende 2020 oder im Herbst, ich glaube September war es, sind zwei Ideen oder zwei Entwürfe eben mit dem jeweils zweiten Preis und einer der beiden mit einer Realisierungsempfehlung eben bedacht worden. Und jetzt geht es eben daran, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Aber so genau bin ich da jetzt auch nicht in den politischen Diskussionen oder so drin.
Also soweit ich das weiß, ist tatsächlich so, dass es bis November dieses Jahres jetzt realisiert werden soll.
Oh ja, okay.
Also von daher wird das jetzt, müsste es jetzt relativ bald losgehen, dass man, dass man da dann auch was zu sehen bekommt. Es ist, von den beiden Entwürfen gab es ja eine sehr spektakuläre, mit einer, wo dem Thema eine Goldkette, so eine Rapper-Goldkette umgelegt werden sollte. Um, so ist das jetzt meine Interpretation, um eben diesen Hero, diesen Kultcharakter, den er hat, nochmal zu verdeutlichen, zu versinnbildlichen. Und das andere ist tatsächlich eine Idee, und das ist, glaube ich, die eben mit der Realisierungsempfehlung, wo mehrere sockelgroße, also im Grunde mehrere große Ebenen, die nochmal die Größe des Sockels des Denkmals haben, auf dem Platz verteilt werden, die mit Sprüchen und mit QR-Codes versehen sind, so dass man die Möglichkeit hat, sich über die Geschichte des Areals im Grunde auch nochmal, oder die Geschichte des Denkmals auch zu informieren, indem man eben Filme aufruft und Webseiten aufrufen kann und so.
Genau. So wie ich das verstanden habe, sind dann auch die verschiedenen Sockel, stehen für verschiedene Themenkomplexe. Also es soll über den QR-Code dann nochmal über den Abriss der Gasometer zum Beispiel informiert werden. Es soll zu der Person Ernst Hellmann nochmal informiert werden, sodass man tatsächlich die verschiedenen Aspekte der Entstehung der Siedlung und auch vielleicht die Zusammenhänge dann so ein bisschen nochmal näher gebracht bekommt, ja.
Ja, wenn das soweit ist und dieses Denkmal oder ja diese künstlerische Kommentierung dann zugänglich ist, dann kann ich mich ja hier im Rahmen dieses Podcasts vielleicht auch mit der Künstlerin Bettina Kunsch, die jetzt die Empfehlung bekommen hat oder sich jetzt an die Arbeit der Umsetzung macht, vielleicht auch nochmal zum Gespräch bitten und mein Portfolio an Ernst-Thälmann-Park-Episoden innerhalb dieses Podcastes weiter auffüllen. Wir sind fertig. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, wir sind fertig. Aber eine Abschlussfrage habe ich tatsächlich noch, jetzt wo du dich so intensiv mit dem Ernst-Thälmann-Park beschäftigt hast. Was hat denn das mit dir gemacht? Also was bedeutet der Park dir denn?
Ja, obwohl ich in Berlin aufgewachsen bin und mittlerweile auch im Prenzlauer Berg lebe, war der Ernst-Thälmann-Park für mich, bevor ich mich mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt habe, ja, eins von vielen Wohngebieten, was mich weder interessiert hat, was ich auch nicht sonderlich schön fand oder qualitativ jetzt irgendwie sich zum Aufhalten eingeladen hätte. Aber aufgrund der Vielschichtigkeit der Geschichte, mit der ich mich jetzt eben beschäftigt habe, finde ich es als Stadthistoriker mittlerweile wahnsinnig spannend und bin auch echt gespannt, wie das jetzt so in den nächsten Jahren weitergeht oder wie sich das Gebiet weiterentwickelt. Und werde das auf jeden Fall jetzt viel aufmerksamer verfolgen, als ich das vorher gemacht habe, ja.
Bei mir ging es nämlich ähnlich, dass ich da schon, also man hat es immer so wahrgenommen, aber es hat, aber ich bin nie reingelaufen, ne? Bis ich eben vor 11 Jahren hier angefangen habe zu arbeiten, zu inszenieren im Theater und am Dach. Dann anfing auch mich mit der Geschichte zu beschäftigen. Das war genau vor 5 Jahren, habe ich ein Theaterprojekt gemacht, über 30 Jahre Kultur im Ernst-Thälmann-Park. Mhm. Und da ist dann tatsächlich so eine Liebe auch entflammt zu diesem Ort, weil ich den wirklich so von der ganzen Geschichte, die der hat, so unglaublich spannend und bedeutsam finde, dass ich deshalb wahrscheinlich auch, glaube ich, hier immer mal wieder drauf zu sprechen kommen möchte. Ich hoffe jedenfalls, dass alle, die jetzt zugehört haben, jetzt auf jeden Fall unbedingt auch mal den Park sich angucken wollen. Oder wenn sie nicht in Berlin wohnen, also wenn sie in Berlin wohnen, können sie sich gerne bei mir melden und dann gehen wir hier gerne auch zusammen flanieren. Wenn sie nicht in Berlin wohnen, aber sich trotzdem noch ein paar visuelle Eindrücke verschaffen wollen, dann empfehle ich gerne nochmal die Webseite von dir, die Ausstellungswebseite thälmann-park.berlin, die Paul mitverantwortet hat, zusammen mit Kai Drewes, der, glaube ich, die technische Umsetzung gemacht hat, eine Webseite, die letztlich die Inhalte der Ausstellung widerspiegelt mit sehr, sehr spannenden, sehr seltenen Bildern, eben auch Planungsskizzen, die ich ganz fabelhaft finde, die wirklich so nochmal einen ganz tollen Eindruck machen. Und ja, dann hoffe ich, dass diese Ausstellung, sie ist ja nun im Planetarium, hing sie, niemand konnte sie sehen. Ich hoffe tatsächlich, dass man sie nochmal zu sehen bekommt.
Das hoffe ich auch. Das hätte ich jetzt natürlich auch nochmal Werbung dafür gemacht. Ja, sie ist jetzt leider gerade eingelagert, die Ausstellung, die Banner, und die war eigentlich auch mit ein paar sehr schönen großen Exponaten, also Originalplänen und Architekturzeichnungen ergänzt. Die konnten wir leider nicht aufgrund ihrer Größe digitalisieren, und deswegen hoffen wir umso mehr, dass wir die Ausstellung vielleicht noch dieses Jahr anderswo im Bezirk nochmal zeigen können. Und wenn das der Fall ist, werden wir auch auf der Webseite beziehungsweise in dem Blog-Eintrag darauf nochmal hinweisen, weil das ist natürlich viel schöner, so Originale groß vor sich zu sehen.
Und ich werde auf jeden Fall im Rahmen unserer Social-Media-Aktivitäten natürlich auch darauf hinweisen. Vielen Dank. Und empfehle allen jetzt erstmal den digitalen Besuch der Ausstellung und dann hoffentlich auch bald den echten. Paul, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Ich habe mich sehr gefreut. Und was sind deine Pläne für die Zukunft?
Ich bin jetzt noch ein paar Wochen in meinem Archiv angestellt. Ansonsten, ja, es ist gerade nicht so einfach, für die Zukunft zu planen. Jobsuche nach dem Studium ist wahrscheinlich immer so ein Schritt. Da muss jeder so seine Erfahrungen machen und Daumen drücken. Auf jeden Fall möchte ich irgendwie in diesem Archiv-, Sammlungs-, Ausstellungsbereich bleiben und gerne auch mit Architektur und städtebaulichem Schwerpunkt weiterarbeiten. Ja.
Was wäre denn in Berlin so ein Ort oder so eine Gegend, die dich reizen würde, da historisch oder da stadtgeschichtlich nochmal stärker einzusteigen?
Also ich glaube, dass es städtebaulich ganz viele DDR-Siedlungen, aber auch DDR-Prestigeprojekte gibt, die noch nicht so genau beleuchtet sind. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel zu forschen und viel aufzuarbeiten mitunter auch. Aber was die Geschichte angeht, bin ich echt wirklich vielseitig interessiert. Also gerade auch so die goldenen 20er oder 20er, 30er Jahre, der Wohnungsbau, das sind alles Themen, die mich interessieren. Mache ich vielleicht auch ein bisschen davon abhängig, wo ich denn beruflich lande, wo mich der Beruf hinführt. Da warten bestimmt noch spannende Sachen auf mich.
Dann lass uns auf jeden Fall Kontakt halten und über das nächste Projekt unterhalten wir uns dann einfach wieder.
Sehr würde gerne.
Mich sehr freuen.
Genau.
Also vielen Dank nochmal für das Gespräch.
Gerne.
Ja, und das war sie, die 48. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts. Diesmal mit Paul Perschke, der zur Geschichte des Ernst-Thälmann-Parks intensiv recherchiert hat und eine Ausstellung konzipiert hat, die derzeit leider nur virtuell zu erleben ist. Die Webseite verlinke ich in den Shownotes und auch alle anderen relevanten Informationen zur heutigen Folge findet ihr eben dort. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und verabschiede mich für heute. Mein Name ist Marc Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.